heute Morgen wieder ein Wort mit euch teilen darf. Und gemäß Predigtplan setzen wir heute das Jahresthema fort. Und das steht ja unter der Überschrift wertvoll leben bzw. wertevoll leben. Und bei diesem Thema haben wir beim letzten Mal, das war ungefähr vor 4 Wochen, über das Thema Sanftmut gesprochen. Sanftmut mehr als nur stillhalten. Und heute nun werden wir unter diesem Dach des Jahresthemas darüber reden, über die Genügsamkeit. Genügsam mehr als nicht alles haben zu müssen. Auch wollen wir dann im Anschluss an diese Predigt der Einladung unseres Herrn Jesus folgen und an seinem Tisch Platz nehmen und uns um ihn herum versammeln. Denn ihn hat herzlich verlangt, das Abendmahl mit uns einzunehmen. Das hat er damals zu seinen Jüngern gesagt und das sagt er heute. Warum? Weil er sich nicht ändert. Er ist ewig derselbe. Genügsamkeit, mehr als nicht alles haben zu müssen. So das heutige Thema. Das Wort als Grundlage steht im 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 6 bis 10. Da schreibt uns Paulus: Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so lasst uns genügen, denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels, das hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Und ich möchte noch 2 Verse weiterlesen. Da sagt er dann: Aber du, Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Ich fand, das passt einfach gut dazu. Genügsamkeit, mehr als nicht alles haben zu müssen. Diese Überschrift ist nicht aus meiner Feder. Und sie hat auch anfangs so auf mich den Eindruck gemacht, als wäre das oberflächlich verfasst. Weil sie so logisch in das Formulierungsmuster all der anderen Unterthemen eingefügt wurde. Gleichwohl fordern die Worte mehr als in der Überschrift, die fordern auf, tiefer zu graben, als nur oberflächlich darüber wegzugehen. Und das halte ich wiederum für sehr gut. Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Paulus spricht in diesem Abschnitt zu Beginn von dem gottseligen Menschen, der genügsam ist. Da stellt sich die Frage, was ist eigentlich gottselig? Was ist das eigentlich? Dazu machen wir einen Sprung in den Römerbrief. Da lesen wir über Gott, unseren Vater im Himmel, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das sagt uns, Gott der Vater ist unser aller Quelle. Aus ihm ist jeder einzelne von uns hervorgegangen. Durch seinen Sohn hat er uns geschaffen und durch seinen Sohn erhält er uns auch am Leben. Denn der trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, Hebräer 1. Und Gott ist auch unser Ziel. Denn zu ihm, zum Vater und zum Sohn, hin sind wir geschaffen. Denn als der Herr den Menschen schuf, dann nahm er ihn und formte aus Erde ihn mit seiner Hand. Der Leib ist also von der Erde und das macht ihn zeitlich. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Aber dann blies ihm der Herr seinen Odem in die Nase und dann lesen wir: Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. So ist unser Leib zeitlich und aus der Hand Gottes. Aber unsere Seele ist ewig, denn sie ist aus dem Inneren Gottes. Und weil sie aus dem Herzen Gottes stammt, darum ist Gottes Herz auch ihre einzige wahre Heimat. Das bedeutet, wer immer sich auf die Welt ausrichtet und seine Heimat in der Welt sucht, dessen Seele kann niemals glücklich und erfüllt sein. Denn er wird in einer Lüge leben und in einer Scheinheimat. Diese Welt ist nämlich nicht die wahre Heimat unserer Seele. Die ist im Herzen Gottes. Und solange wir nicht mit Jesus zum Vater gefunden haben, sind wir heimatlos. So ist unsere menschliche Konstruktion, ganz ungeachtet dessen, ob wir das glauben oder nicht. Denn so ist das unverrückbare Gesetz der Schöpfung Gottes. Und diese Wahrheit ist allgegenwärtig. Wer das ignoriert, dessen Seele bleibt heimatlos. Und wenn sie nicht zu ihrer wahren Heimat findet, dann ist sie verloren. Und darum ist es auch so wichtig, dass in den kommenden Tagen der Hoffnung Gottes Ruf verkündigt wird. Denn wo und wann immer der Herr eine Seele ruft, so wird sie wissen: Gott, mein Schöpfer, spricht zu mir. Auch dann, wenn sie in der tiefsten Finsternis gefangen ist. Warum? Sie erkennt die Stimme aus ihrer Heimat. Und nur, wenn wer zum Vater und zum Sohn kommt, der ist am Ziel. Nur dort wird unsere Seele Geborgenheit und Frieden finden. Denn dann ist sie zu ihrer wahren Heimat gekommen. Im Herzen Gottes, dem Ort, von dem sie einst kam und zu dem hin sie geschaffen ist. Wessen Seele nun zu Gott gekommen ist und die mit dem Sohn im Glauben beim Vater lebt, diese Seele ist gottselig. Und die wird auch genügsam und zufrieden sein, denn sie lebt und atmet am Ziel. Im weiteren Verlauf des heutigen Predigtwortes begründet Paulus, warum wir uns mit dem begnügen sollen, was wir haben. Denn er sagt: Wir haben nichts in diese Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen. Alles, was wir uns hier an irdischem Besitz erarbeitet und vielleicht auch erkämpft haben, werden wir hier lassen. Als in diesen Tagen die Königin Elisabeth II. Als Königin von Großbritannien begraben wurde und als ich dann diesen gewaltigen Prunk sah, der um sie her geschaffen wurde, mit den Diamanten und Kronen und so weiter, 2000 Führungskräfte der Welt waren da, da dachte ich an das Wort: Auch sie wird nichts in ihrem Sterben mitnehmen und ihre Herrlichkeit wird ihr nicht nachfahren. Psalm 49. Denn kein Mensch wird in seinem Sterben etwas von dieser Welt mitnehmen. Und darum ermahnt uns Paulus, dass wir unsere Ansprüche an unser Leben in dieser Welt überdenken sollten. Und wenn er sich auf Nahrung und Kleidung beschränkt, dann fällt auf, dass er nicht einmal ein eigenes Dach über dem Kopf erwähnt. Sollten wir denn jetzt unsere Häuser verkaufen? Nein, das brauchen wir nicht. Wir wollen dankbar sein, wenn uns der Herr ein Dach über dem Kopf bereitet hat. Denn als die Kinder Gottes in der ersten Gemeinde in Jerusalem alle ihre Besitztümer verkauften, da taten das Ananias und Sapphira auch. Aber sie waren nicht frei in ihrem Herzen, das zu tun. Und darum heuchelten sie. Dabei hatte es gar keinen moralischen Zwang in der Gemeinde gegeben, wie Petrus sagte. Doch wenn Paulus das Dach über unserem Kopf nicht erwähnt, dann weil er unausgesprochen dem Weg Jesu folgte. Denn der Herr hatte auch keinen Platz in dieser Welt. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Paulus geht es nicht darum, dass sie uns selbst kasteien, sondern darum, dass wir mit dem, was wir haben, uns dankbar erzeigen und uns zufrieden geben. Auch dann, wenn sich das nur auf Nahrung und Kleidung beschränkt. Darum beschreibt er auch die Gefahr für uns, wenn wir irdischen Reichtum anstreben. Und wenn wir mehr wollen und wenn es nicht genug ist, was wir haben. Und Paulus führt das aus und spricht von Versuchung und Fall, von Verstrickung, von Torheit, von schädlichen Lüsten, von Verderben, von Verdammnis, von Irrwegen und auch von vielen Schmerzen. Und er spricht vom Geiz als einer Wurzel allen Übels. Aber wenn wir an die Wurzel alles Übels wollen, dann müssen wir tiefer graben, um die Ursachen zu erkennen. Und auch auf die Gefahr hin, dass jetzt jemand wieder denkt, jetzt fängt er wieder bei Adam und Eva an. Wenn wir an die Wurzel wollen, dann müssen wir hinunter bis zu dem Ort graben, an dem diese Wurzel und alles Übel dieser Welt gepflanzt wurde. Denn solange wir diese Wurzel in unserer alten Natur nicht wirklich erkennen und sie ablegen, werden wir immer nur versuchen, an den Symptomen herumzudoktern, aber wir werden nicht darin wachsen, in der Lösung zu leben. Und diese Beschreibung der Wurzel, die finden wir nun mal in den ersten Kapiteln des ersten Buches Moses. Dieses Buch gehört wohl zum Alten Testament, aber es ist kein altes Buch, sondern es ist in unserem Glaubensleben allgegenwärtig mit tagesaktuellen Auswirkungen. Denn darin wird uns mit ganz wenigen und schlichten Worten die Wurzeln alles Übels beschrieben. Und zwar von der Ursache unserer persönlichen Probleme bis hin zur Ursache für den katastrophalen Zustand dieser Erde. Und darum, wenn wir für den Alltag lernen wollen zu begreifen, ist es heilsam für jeden, sich immer wieder mit dieser fundamentalen Wahrheit im ersten Buch Mose zu befassen. Paulus beginnt das heutige Thema auch mit den Worten: Es ist aber ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen. Wenn wir an Gewinn denken, dann verbinden wir das sehr oft mit Geld. So denken wir auch, wenn wir von Reichtum sprechen. Und so denken wir auch, wenn wir vom Geiz reden. Dabei ist es hilfreich, wenn wir das Thema Geiz nicht nur auf Geld beschränken. Denn kein Mensch sucht das Geld an sich, sondern er sucht eigentlich etwas anderes. Das Geld ist nur ein universelles Mittel, um andere Ziele in dieser Welt zu erreichen. Güter, Sicherheit, Anerkennung, Unabhängigkeit, Macht, Ansehen, Ehre. Um das zu kaufen, ist Geld das geeignete Mittel. Aber seine Kaufkraft gilt nur in dieser Welt. Ewige, himmlische Güter Gottes dagegen, wie etwa Liebe, Weisheit, Ruhe, Frieden, seelische Nahrung und Erfüllung, die können wir nicht mit Geld kaufen. Und wie wir eingangs gehört haben, diese Güter Gottes sind es aber, die unsere Seele braucht. Und wonach jeder Mensch trachtet, meistens aber ohne es zu wissen. Denn wir Menschen sind von Natur irregeleitet. Und wir sehen nur, was vor Augen ist. Und darum zieht Satan auch unseren Blick immer wieder in eine sichtbare Welt. Denn das ist sein Herrschaftsgebiet. Und um diese Herrschaft ging es am Anfang. Als Satan mit Eva redet, da lenkt er ihren Blick in die sichtbare Welt, nämlich auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen oder, wie ich ihn gerne nenne, den Baum des Glaubens. Und er sagt zu ihr, welches Tages ihr davon esst, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und Eva, wir lesen wörtlich, sie schaute an, dass von diesem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen war und dass er ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann davon und er aß auch. Ihr Blick hatte sich in der äußeren Schönheit dieses Baumes verfangen. Lieblich anzusehen und diese schönen Früchte und vielleicht ein wunderbarer neuer Geschmack. Und dann war da noch dieses viel größere Versprechen. Werden wie Gott. Der Name Gottes hieß zwar Ich Bin, aber Satan hatte gesagt, ihr werdet sein. Und sie begann zu glauben, über das irdische Gut der Frucht himmlische Ziele und noch mehr Erfüllung erreichen zu können. Sie wurde getäuscht und sie glaubte, etwas zu bekommen, das sie niemals bekommen konnte. Doch sie folgte den Worten Satans und sie gab Adam davon und er aß auch. In der sichtbaren Welt hatten sie nur eine Frucht von einem Baum genommen. Aber in der unsichtbaren Welt, da hatten sie mit der Wahrheit Gottes gebrochen und waren der Lüge gefolgt. Aber damit hatten sie mit dem Leben gebrochen und das bedeutete ihren Tod. Das Ende der Lebensgemeinschaft mit Gott, sichtbar durch die Ausweisung aus dem Paradies, noch am selben Tag. Später folgte dann der leibliche Tod. Darum nennt der Herr auch den Satan einen Mörder von Anfang an. Adam und Eva hatten alles, was ein Mensch sich wünschen konnte. Denn sie lebten am Ort ihrer Bestimmung. Im Paradies Gottes, in seiner Gemeinschaft. Sie waren geschaffen nach dem Bild Gottes. Denn der Herr hat ihnen alles, was lebt, untergeordnet. Und hatte sie gesegnet und gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Konnten sie sich das nicht genügen lassen, um das mit den Worten Paulus zu sagen? Nein, es war ihnen nicht genug. Aber es war die Stimme Satans, der sagte, das ist nicht genug. Und er erweckte in Eva diese schädliche Lust, von der Paulus spricht. Diese Lust, die immer mehr haben will, die sich nicht zufrieden gibt mit dem, was sie hat. Diese Lust, die alles haben will. Sie ist das Feuer in unserer Natur, von der Salomo sagt, das Feuer spricht, es ist nicht genug. Sprüche 30. Denn es ist das Wesen des Feuers, dass es um sich frisst. Und je mehr es frisst, desto mehr will es haben. Die Lust dieser Welt ist das ruhelose, trügerische Begehren einer unerfüllten Menschheit, die ihre Bestimmung verloren hat, weil sie Gott verloren hat. Denn sie ist getrennt von ihrer wahren Heimat im Herzen Gottes. Und Satan gaukelt uns mit irdischen Bildern immer wieder vor, wir könnten mit dem Streben nach irdischem und zeitlichem den Hunger unserer ewigen Seele stillen. Aber wann immer wir dieser Lust folgen, werden wir enttäuscht. Denn die sichtbare Welt ist nicht die wahre Welt. Sie vergeht. Sie ist nicht real. Und wenn wir trotzdem mit vergänglichen Gütern der sichtbaren Welt unsere Seele sättigen wollen, dann folgen wir mit jedem Schritt den Irrlichtern Satans. Aber wir werden nicht satt. Darum steht geschrieben, das Auge sieht sich nimmer satt, sagt Salomo, Prediger 8. Adam und Eva hatten die Herrschaft über die ganze Erde. Alles, was Gott dafür von ihnen verlangte, war, in der Wahrheit seiner Herrschaft zu leben und ihr die Ehre zu geben, indem sie ihn als den allein wahren Gott anerkannten. Aber nun hatten sie das Wort Satans über Gottes Wort gestellt und damit hatten sie sich der Lüge unterworfen. Aber damit hatten sie sich auch dem Vater der Lüge unterworfen. Und dadurch wurden sie Sklaven der Ungerechtigkeit. Und mit dem Lügenvirus ihres neuen Vaters infizierte Eva auch Adam. Und die beiden infizierten alle Nachkommen. Über die Menschen, die Satan jetzt unterworfen hatte, wurde er zum Fürsten dieser Welt. Wir finden übrigens den gleichen Versuch auf dem Hohen Berg, als Satan den Herrn versuchte, ihn anzubeten, um den Preis aller Reichtümer dieser Welt. Der Glaube an die Lüge, sein zu können wie Gott, ist die treibende Kraft, die die Menschen in die sichtbare Welt treibt. Denn Satan macht sie glauben, dass sie in dieser Welt werden können wie Gott. Und dass wir hier die Bewunderung und die Anbetung finden können, die eigentlich jeder Mensch in seiner alten Natur sucht. Klingt das zu theoretisch? Die Diktatoren dieser Welt, vom Dritten Reich über Russland, über China, über die Türkei, bieten herausragende Beispiele für Menschen, die so sein wollen wie Gott, die sich anbeten lassen. Ganz extrem ausgeprägt übrigens in China. Die einen Personenkult schaffen, damit sie angebetet werden. Und das war auch nichts anderes bei Nebukadnezar. Denn sie sind von der Lüge Satans geblendet, ihr werdet sein wie Gott. Und wohin wir sonst in diese Welt schauen, an jedem Ort, rund um die Uhr, in jeder Gesellschaftsschicht, in jedem Alter, werden die Menschen von derselben Lust nach eigener Größe regiert. Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Das sind doch die Zauberworte unserer Zeit. Ich will Zuwendung, ich will berühmt sein, mein Name werde geheiligt, mein Wille geschehe. Ich dulde keine anderen Götter neben mir, ich will sein wie Gott. Dieses Gift der Lust ist die Wurzel, die Satan einst in Adam und dann Eva durch ihren Glauben an die Lüge eingepflanzt hatte. Diese Lüge ist das antigöttliche Virus und es durchsetzt unsere natürlichen Menschen von Jugend an. Damit hat Satan eine treibende Kraft in unser Fleisch gepflanzt, die nur auf die Verwirklichung unseres Egos ausgerichtet ist. Das ist der Egoismus. Jesaja sagt, ein jeder sieht auf seinen Weg, das ist unsere Sünde. Jeder sucht nur das Seine. Unsere alte Natur ist Satans Gegenentwurf zum Wesen Gottes. Denn Gott ist Liebe und die Liebe sucht nicht das Ihre. Und dieser Egoismus hat unter anderem zwei Ausprägungen. Den Geiz und ich nenne sie mal seine Schwester, die Habgier. Der Geiz kann nicht loslassen. Er hält seinen Besitz fest und sagt, das ist mein Geld, das ist mein Recht, das ist meine Ehre. Ich gönne keinem anderen was. Ich teile nichts, ich gebe nichts ab. Eine Charaktereigenschaft, an der beispielsweise der König Saul zugrunde ging. Sein zwanghafter Ehrgeiz verstrickte ihn in Ungerechtigkeit und in viele Morde. Er erstickte von Neid gegen David. Und selbst gegen das Wort Gottes konnte er nicht bis zu seinem Tode loslassen, sondern er klammerte sich an seinen Status als König und an die Ehre vor den Menschen. Nicht loslassen können, so ist der Geiz. Wir haben gerade ein Lied gesungen über das Loslassen. Ihre Schwester ist die Gier, die Habgier, die Raffsucht. Ein biblisches Beispiel finden wir zum Beispiel bei Laban, dem Bruder von Rebekka. Als der Knecht Abrahams Rebekka mit goldenen Armreifen belohnte, weil sie seine Kamele getränkt hatte, und Rebekka nach Hause kam, da sah Laban sofort den Schmuck. Und sofort zeigte er sich gastfreundlich, denn er witterte den Gewinn. Und obwohl er später durch Jakob sehr reich wurde, verstrickte er sich doch in seiner Habgier in Betrug. So sehr, dass er Jakob 10-mal betrogen hatte. Aber das reichte ihm und seinen Söhnen immer noch nicht. Sie wollten noch mehr. Und sie wurden neidisch auf Jakob. Denn das Feuer spricht nicht, es ist genug. Die Gesinnung des ehrgeizigen Saul, der nicht loslassen konnte, wie auch die Gesinnung des raffgierigen Laban, der nicht genug kriegen konnte, die waren auf irdische Werte ausgerichtet. Denn sie glaubten, da läge ihr Gewinn. Ein fataler Irrtum. Anders dagegen David. Als der vor Absalom fliehen musste, da trugen ihm seine Leute die Lade Gottes nach. Der Entzug der Lade hätte für Absalom eine politische, empfindliche Schwächung bedeutet. Aber David sagte, bring die Lade wieder in die Stadt, werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich wiederholen und wird mich sie sehen lassen und sein Haus. Spricht er aber also, ich habe nicht Lust zu dir, siehe, hier bin ich, er mache es mit mir, wie es mir wohlgefällt. David war an einem Punkt angekommen, an dem er nichts mehr festhielt. Er ließ los und warf sich völlig in den Ratschluss Gottes. Alles loszulassen und dem Herrn zu übergeben, das wurde für ihn zu einem großen Gewinn. Saul geizte mit seiner Ehre vor den Menschen. Laban gierte nach dem Reichtum dieser Welt. Sie waren so sehr um ihre eigene Zukunft besorgt. Aber David ließ seine eigene Zukunft los und er ließ sich in die Arme des Herrn fallen. Und das war sein Gewinn. Und der Herr Jesus, er war Gott gleich. Und doch hielt er nicht an seiner göttlichen Herrlichkeit fest, sondern er ließ los. Alles, was er hatte, und er sagte zum Vater, alles, was mein ist, das ist dein. Und so lebte der Herr in dem Glauben, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Nichts lehnte er ab. Alles, was ihm begegnete, das nahm er als eine Gabe des Vaters. Und darum war es ihm heilig. Und darum nahm er das mit Dank. Und darum erinnern wir uns heute, so wie er das tägliche Brot mit Dank nahm, so nahm der Herr auch die Stunde der Finsternis, dankend aus Gottes Hand. Seine Seele war betrübt bis an den Tod. Und dennoch hob er seine Augen zum Himmel auf und betete: Vater, die Stunde ist da, dass du deinen Sohn verherrlichst, auf dass dich dein Sohn auch verherrliche. Doch das war die Stunde seines Kreuzes, die Stunde der Schmerzen, die Stunde der Schmach, der Verachtung, die Stunde der Finsternis, die Stunde, in der er sterben würde. Und doch sah er sie als eine Stunde der Herrlichkeit, denn es war eine Stunde, die aus Gottes Hand war. Und darum war es eine heilige Stunde. Mit Dank hatte er seinen Leib aus der Hand seines Vaters genommen, als er auf diese Erde kam. Mit Dank an den Vater zerbrach er ihn und gab ihn uns. Und mit Dank hatte er auch sein Leben von seinem Vater genommen. Und mit Dank gab er es und vergoss sein Blut und sagte mit meinen Worten: Trinkt mein Leben, wie geschrieben steht, des Leibes Leben ist im Blut. Auge um Auge, Zahn um Zahn, mein Tod für euer Leben. Alles, was der Herr Jesus war und was er hatte, das gab er dem Vater. Nichts, nichts behielt er für sich. Und der Vater nahm seinen Sohn und gab ihn uns, damit wir ein Opfer für unsere Sünden hätten. Zu heilig ist Gott, zu gerecht ist er. Und so konnte er sagen: Deines Opfers halber strafe ich dich nicht. Wir finden das im Psalm 50. Der Sohn wurde in unser Ebenbild des Todes verwandelt, damit wir einst in sein Ebenbild des Auferstandenen verwandelt werden. Und damit unsere Seele zurück in ihre Heimat kommt, zum Vater und zum Sohn, dem Ort ihrer Bestimmung von einem Beginn. Sollten wir uns das nicht genügen lassen? Was brauchen wir noch mehr? Amen.